Hallo und herzlich willkommen zu Zwischen den Filmen, dem Podcast für alle, die ein bisschen Zeit haben, zwischen zwei Filmen auch mal drüber nachzudenken, was sie gerade gesehen haben. Und heute habe ich die Freude und Ehre, mit Michael Braun zusammenzusitzen und auch ein bisschen zu reden und nachzudenken über alles, was die Odyssee angeht, von Christopher Nolan, aber auch weit darüber hinaus. Hallo Michael.
Hallo Werner, ich freue mich sehr, hier zu sein und über Filme mit dir zu plaudern, drinnen und draußen. Das haben wir ja schon oft gemacht und diesmal freue ich mich ganz besonders, weil es auch ein wirklich ganz besonderer Film ist.
Ich kann ja schon mal was verraten. Du hast den ja schon zweimal gesehen oder inzwischen sogar dreimal, zweimal?
Zweimal, aber du auch.
Ich auch inzwischen. Und du hast mir erzählt, dass du, nachdem du ihn zum zweiten Mal gesehen hast, dann nicht noch ein Trinken warst und was gegessen hast oder ins Bett gegangen bist, sondern du hast dich noch hingesetzt und was aufgeschrieben. Das ist natürlich beeindruckend. Darf ich fragen, was du aufgeschrieben hast?
Das sind auf dem Papier tatsächlich nochmal 4 handgeschriebene Seiten geworden. Wow. Allerdings tat ich mich manchmal etwas schwer, die eigene Schrift zu entziffern, denn mir fehlen im Kino oft die feinmotorischen und vor allen Dingen beleuchtungstechnischen Mittel, um das, was gesehen ist, dann auch ins Handy einzutippen.
Ja, das heißt, du brauchst so einen Filmkritikerstift mit Licht, der dann irgendwie aber alle Nachbarn immer stört, muss man auch sagen. Bei Pressevorführungen ist das okay, aber in einer regulären Vorstellung stört das mindestens so sehr wie jemand, der das Handy anmacht. Also von daher musst du erstmal alles auf dich wirken lassen und im Nachhinein drüber nachdenken. Ich glaube, das ist auch okay.
Absolut. Die Rückfrage wäre, ob du den Film denn auch noch ein drittes Mal sehen würdest. Denn interessanterweise, ich hatte kürzlich ein Interview mit Jonas Gretlein, einem Heidelberger Altphilologen, der mir auch gesagt hat, er musste den Film zweimal sehen und hat noch nicht alles verstanden, was er da gesehen hat.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es ums Verstehen geht, aber es ist natürlich einfach so ein 3-Stunden-Epos, das so voll ist mit Informationen und Geschichten und Zeichen aller Art, dass man natürlich nicht nach einmal sehen sagt, okay, alles klar, ich habe es verstanden, war gut und jetzt der nächste Film, sondern wenn man das ein bisschen ernst nimmt, dann hat man da, glaube ich, einfach ein bisschen dran zu kauen an der ganzen Geschichte.
Ist das Nolan-typisch? Will Nolan die smarten Zuschauer dazu bringen, den Film sich mehrmals anzuschauen, um noch mehr rauszuholen?
Das kann gut sein. Also wenn man die anderen Filme, die so bekannt sind, also von Inception bis Interstellar sich anschaut oder auch Oppenheimer, die sind ja nun alle ziemlich komplex und die funktionieren auch mehr als einmal.
Ich habe mich gefragt bei dem Film und habe das auch in so Gesprächen nachher im Kino mitbekommen, wie kommt das eigentlich, dass so ein Jahrtausende alter Stoff auf einmal so brisant und dann auch so prominent mit so viel Erfolg mietfrei in allen sozialen Medien rauf und runter diskutiert behandelt wird? Wie geht das? So eine alte Story, die dann heute immer noch aktuell ist.
Ja, wenn ich das wüsste, würde ich Hollywood-Ratgeber schreiben. Aber natürlich muss man sagen, Hollywood ist immer auf der Suche nach Stoffen und die Odyssee hat zwar verschiedene, auch ganz gelungene Verfilmungen schon erlebt, aber halt als großes Spektakel, als wirklich angelegter Blockbuster, das ist schon sehr lange her, das sind 70 Jahre ungefähr seit dem Kirk Douglas Film 1954, das war annähernd vielleicht sowas in der Größenordnung.
War dieser Erfolg zu erwarten bei einem Nolan-Film? Es ist ja ein großer Hype entstanden im Vorfeld.
Ja, also zumindest dieser Anfangshype, der war zu erwarten. Und ich habe schon seit einem halben Jahr eigentlich von vielen Filminteressierten gehört, dass das der Höhepunkt des Filmjahres werden wird. Ob das jetzt wirklich so gekommen ist, das können wir ja noch besprechen. Aber ich denke, mit 250 Millionen im Rücken war auch noch ein bisschen Geld übrig für eine große Werbekampagne. Und es ist sicherlich auch natürlich erstmal eine kommerzielle Angelegenheit, warum der Film jetzt in aller Munde ist. Und auch ein sehr großer finanzieller Erfolg ist. Also der hat sein Geld schon längst wieder eingespielt und ist dick in der Gewinnmarge.
Was ja faszinierend ist, ist die breite Aufnahme des Films in den sozialen Medien. Also gefühlt jeder hundertste Zuschauende fühlt sich bemüßigt, seine Meinung da zu äußern. Ja, dann ist dieses Phänomen, das habe ich kürzlich wahrgenommen, von dieser Auramemnon, Geschichte, also dass aus dem Agamemnon mit diesen kurzen Blitzlichtern auf einmal eine Aura entsteht, die man gar nicht richtig mit der Figur verbinden kann und dann das Kunstwort Auramemnon erfindet.
Da habe ich noch gar nichts von gehört, das ist mir völlig neu.
Ja, die Frage dahinter ist, kann man diese Fandoms ernst nehmen? Wie ist das mit den Laienrezensionen? Stehen die gleichrangig neben den Fachkritiken?
Da muss man, glaube ich, genau hingucken. Also es gab ja im Vorfeld in Social Media Äußerungen unglaublich viele, die schon genau wussten, warum der Film scheitern wird, warum der Film misslungen ist, was Nolan total falsch gemacht hat und all solche Sprüche und solche schreienden Überschriften, wo dann irgendein Fanboy, sage ich jetzt mal böse, irgendetwas im Trailer entdeckt hat, was ihn aufgeregt hat oder so. Das muss man, glaube ich, alles erstmal beiseite schieben und auf den Film gucken. Also die ganze Debatte um Elon Musk und was der im Vorfeld gesagt hat, würde ich einfach jetzt mal ausklammern. Und auf allen Ebenen, bei Social Media, bei YouTube-Videos, lange bevor der Film zu sehen war, von irgendjemandem komplett, hatten einige schon ihr Urteil gefällt. Offensichtlich gefällt es aber doch jetzt den meisten, die den Film tatsächlich jetzt mal vor Augen hatten.
Absolut.
Gut. Ja, also dann frage ich erstmal ganz naiv, was hat dir denn gefallen an dem Film?
So vieles und so vieles habe ich noch gar nicht richtig wahrgenommen, trotz des zweimaligen Sehens. Gefallen hat mir vor allen Dingen der Anfang und dann auch mit dem Spannungsbogen hin zum Ende. Und er hat mir deswegen,
also die Art, wie er erzählt ist, meinst du jetzt?
Genau, ja. Also die Art, wie erzählt wird und wie gezeigt wird, dass erzählt wird. Also ja. Da ist anfangs ein Barde da, ein Sänger, und man kann sich dann erlesen, dass das ein bekannter Rapper ist aus Chicago, der in ganz kurzen, in sechs kurzen Wörtern im Grunde die komplette Storyline vorgibt. Mhm. Ein Gesicht, eine Flotte, ein Krieg, ein Mann, ein Gedanke, eine List. Ja. Das ist im Grunde die Odyssee,
passt
die
er auf uns den da einhämmert.
Ja, passt auf den Bierdeckel und passt trotzdem, und das fand ich so faszinierend in den sozialen Medien, weil diese sechs Begriffe, mit denen der Sänger das Ganze eröffnet, einen Hexameter bilden. Also das ist dieses Versmaß, in dem Homer die Odyssee geschrieben hat. Und dieses Versmaß zieht sich weit über 12.000 Verse hindurch. Und man kann das eben so interpretieren, als ob das ein Vers mit sechs Betonungen ist. Im Englischen sind das sechs betonte Silben,
ja.
diese Schlagwörter. Und das finde ich schon faszinierend und denke mir schon, dass das bewusst auch so von dem Regisseur in Szene gesetzt worden ist.
Absolut. Also das, glaube ich, kann man über Christopher Nolan sagen, dass der alles sehr bewusst macht, was er macht. Und das ist sicherlich auch so, dass die Abweichungen zum Text, du hast jetzt die Parallelen sozusagen zum Text genannt, aber auch, dass die Abweichungen natürlich sehr bewusst sind. Also der wird nicht versehentlich falsche Kostüme oder nicht ganz passende Schiffe oder sowas gewählt haben. Da ist jetzt natürlich immer die Frage, inwieweit ist das auch Hollywood-Kalkül, dass es irgendwie cooler aussieht oder größer wirkt oder fantastischer ist. Aber ich glaube nicht, dass bei einem Film von 2026 in der Größenordnung von so einer Crew produziert irgendetwas zufällig ist, sondern alles sehr bewusst gemacht ist.
Ich habe mich natürlich auch gefragt, wofür steht eigentlich dieses Gesicht? Das Gesicht ist das allererste Wort in dem Film.
Ja, habe ich mich auch gefragt. Warum fängt der mit dem Gesicht an? Klammer auf, Agamemnon hat ja in dem Film zum Beispiel kein Gesicht.
Ja, absolut. Wir sehen ihn meistens von hinten.
Von hinten oder mit seinem Helm, der alles verdeckt. Und bis zu seinem Tod wird er uns eigentlich mit seinem Gesicht nie gezeigt. Ich habe da auch überlegt, was das alles miteinander zu tun hat. Hast du einen Ansatz oder bist du da auch schon ein bisschen noch beim Schwimmen?
Ich bin noch am Schwimmen, mit dem Kopf etwas über Wasser, weil eben er zwar in der Badewanne kleiderlos sein Leben lassen muss, aber im Hades, als Odysseus ihn wieder trifft, die Rüstung auf einmal wieder anhat. Das heißt, wir sehen ihn bis auf diese Bartszene gar nicht anders als in dieser schweren Dark Knight-artigen, fast Batman-Rüstung mit diesem überdimensionierten, großartigen, schwarzen, rabenschwarzen Helm.
Ja. Und das passt übrigens auch zu anderen Figuren bei Nolan. Also Bane bei Dark Knight, beziehungsweise bei Dark Knight Rises, ist auch eine Figur, deren Gesicht wir nie sehen. Und genauso gibt es diese Figur des Fliegers in Dunkirk, der auch die ganze Zeit hinter seiner Atemmaske nur zu sehen ist. Irgendwie scheint das ein kleines Motiv zu sein, das sich durch viele Filme des Regisseurs so durchzieht, dass der Figuren hat, die gesichtslos bleiben.
Die Gesichtslosigkeit fliegt durch die Filme, aber gleichzeitig, und das fand ich eben auch so faszinierend, gibt Nolan den Figuren ein Gesicht, gerade wenn sie nicht aus der Menschen-, sondern aus der Götterwelt kommen. Das Gesicht von Athene zum Beispiel ist das Gesicht von einer Tempelpriesterin.
Ja, das wird ja erst am Schluss deutlich, wenn die Ermordung gezeigt wird. Meinst du das?
Ja. Ist das jetzt ein Spoiler, wenn wir verraten, was das mit einer Figur zu tun hat?
Also ich finde, bei der Odyssee gibt es keine Spoiler. Jeder hatte 3000 Jahre Zeit, das zu lesen.
Ja.
Wer jetzt noch nicht weiß, wie es ausgeht und was da los ist, das tut mir dann leid.
Also gut, zum Ende hin wird gezeigt, wie die durch Troja brandschatzenden und wahllos mordenden Griechen mit ihrer aufgestauten Wut auch den Tempel schänden und eine Tempelpriesterin enthaupten. Der Schwertschlag wird nicht gezeigt, aber in einem Gegenschnitt wird gezeigt, wie eine Statue von Athene enthauptet wird und der Kopf über die Stufen rollt.
Ja, das ist eine Interpretation, würde ich sagen, oder?
Ja.
Wird das im Text, im Original,
nein.
Das irgendwie angedeutet?
Nein, im Text wird das nicht angedeutet. Bei Homer gehören die Götter zur Menschenwelt und es ist ganz selbstverständlich, dass da auch Poseidon seinen Auftritt hat und dass Zeus im Olymp beraten lässt, wie denn jetzt mit Odysseus weiter umzugehen sei.
Ja.
Das ist aus dem Film zurückgenommen. Im Grunde ist Athene doch die einzige Götterfigur, die wir sehen.
Das stimmt. Wenn wir jetzt sozusagen schon dabei sind, den Film zu loben, möchte ich einmal auch eine Gegenposition nehmen. Also jetzt nicht den Film total kritisieren, aber ich fand beim ersten Sehen zum Beispiel diese erneute Rückblende nach Troja, fand ich eigentlich schon zu viel. Also das war nochmal 5 Minuten Klopperei, ohne dass sehr viel, außer dann bei der Ermordung der Tempelpriesterin, dazugekommen wäre. Das heißt, da fand ich tatsächlich, wenn man dann hätte kürzen müssen, dass das eine ganz gute Gelegenheit gewesen wäre, bei dieser zweiten Rückblende nach Troja vielleicht mal ein bisschen zu schnibbeln.
Aber ist nicht diese zweite Szene von Troja, wo gezeigt wird, wie brutal die Stadt eingenommen wird, ein Zeichen dafür, dass man den Film als Film über eine Zeitenwende lesen kann. Also da passieren ja ganz viele Brüche, die Brüche mit dem alten Gesetz der Gastfreundschaft, die Brüche mit einer gewissen Ethik. Da wird fast alles verletzt, was vorher hoch und heilig war.
Ja, das ist sicherlich so. Also gehaltvoll und Anlass zum Nachdenken gibt das auch, aber es hat für mich dann doch auch viel von klassischer Action. Ne? Da ist jetzt nicht so viel Background, finde ich, in diesen Szenen drin, dass man da ununterbrochen ins Grübeln kommt, sondern man hat auch einfach dann mal wahrscheinlich der Notwendigkeit gefolgt, dass man da mal ein bisschen Action braucht. Das ist natürlich generell so.
Nochmal zurück zu Athene, wie real ist diese Figur? Ist das nicht so, wir sehen Athene immer nur mit Odysseus zusammen? Solange eine dritte Person die Szene betritt, ist die Göttin entschwunden.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, so ein bisschen diese Konvention aus Geisterfilmen, wo dann, also à la The Sixth Sense oder so, eine Person die Toten sieht oder ein Geist erscheint oder so. Natürlich ist das, glaube ich, wirklich so eine Art Mindscreen von Odysseus, also dass nur er tatsächlich im Dialog mit ihr ist und alle anderen nehmen sie gar nicht wahr.
Dann wäre Athene so etwas wie sein schlechtes Gewissen, weil er ja doch ja. die Griechen mit angeführt hat, die da die Tempelpriesterin ermordet haben.
Sein schlechtes Gewissen ist ja durchaus ein Motiv, das im Film immer wiederkehrt. Und sie kehrt ja auch immer wieder. Das kann man schon so sehen, denke ich.
Denkst du, dass das schlechte Gewissen auch in den einzelnen Stationen ausgeschlachtet wird? Er verhält sich ja nicht immer regelkonform.
Absolut nicht. Also selbst beim Zyklopen, bei Polyphem, finde ich, verhält sich Odysseus ganz schön gemein.
Also, dieser Pfeilschuss anschließend ist ja nicht nur überflüssig, sondern auch gefährlich.
Erstens das, also das ist reine Hybris sozusagen unter dem Motto, haha, jetzt haue ich nochmal drauf. Aber auch diese Blendung, finde ich, wird jetzt in dem neuen Film besonders schnell und besonders tückisch gezeigt. Vorher oder in anderen Darstellungen und auch, glaube ich, im Originaltext gibt es ja durchaus Konversationen mit Polyphem und die reden miteinander. Und da kommt dieser, wie heißt du, ich heiße niemand und so diese ganze Geschichte, die fällt ja komplett weg. Und der Zyklop wird einfach ziemlich schnell fertig gemacht. Da ist auch nicht viel List dabei, finde ich.
Ist das nicht auch die Szene, wo zum ersten Mal dieses sehr schwierige Verhältnis von Odysseus zu seiner Mannschaft zum Thema wird?
Ja, die sind ja mindestens einmal kurz vor der Meuterei, ich glaube bei Circe, ne? Und die Geschichte mit den Rindern, die dann doch trotz des göttlichen Verbots geschlachtet und gegessen werden, sind ja auch so ein Teil davon, dass da keine große Harmonie ist und dass Odysseus der unangefochtene Anführer ist, das kann man wirklich nicht sagen, sondern der ist im steten Kampf mit allen.
Und jetzt spiele ich auch mal den Anwalt des Teufels und sehe in Odysseus ganz am Anfang, als die Schiffe Richtung Heimat segeln, einen komplett verantwortungslosen, abenteuerlustigen Raufbold, der aus der Flotte ausschert und mit vermeintlich günstigen Südwinden segeln will, nur um auf seiner Heimfahrt noch möglichst viel Erlebnis und Abenteuer einzusacken.
Das kommt dir so vor, mir ist dieser Gedanke jetzt nicht so gekommen. Ich hatte nur den Eindruck, er will nicht mehr mit Agamemnon zusammenarbeiten oder zusammensegeln, weil er es offensichtlich auch nicht mag, jemandem dienen zu müssen, sondern lieber selber der Herr im Haus ist.
Dann wäre im Grunde Odysseus, jetzt kommt ein großer Vergleich, so ein Vorläufer der Aufklärung, mündiger Krieger, für den der Krieg aber unnötig gewesen ist und der seinen eigenen Weg, auch wenn es eine Irrfahrt wird, suchen muss.
Gut, das lasse ich mal so stehen, da fällt mir jetzt nicht viel zu ein. Ich habe in der Folge, um mal noch einen anderen Aspekt da reinzubringen, in der Folge jetzt dieses neuen Films mir auch einige der älteren Verfilmungen angeschaut und heute noch zum ersten Mal gesehen von 1905 von Georges Méliès die Verfilmung der Zyklopenszene, die tatsächlich auch noch im Internet zu finden ist. Und die Fassung von 1911, die ja schon eine Dreiviertelstunde dauert, die auch ein großes Epos darstellt. Das sind so Tableaufilme, so bewegte Bilder. Kamera bewegt sich einmal in dem Film von 1911. Ansonsten sind das noch große Gesten und recht statische Kulissen. Aber was mir selbst bei diesen ganz alten Darstellungen, die natürlich nicht zu vergleichen sind mit dem, was heute so produziert wird, aufgefallen ist, dass die Odyssee halt sehr bildgewaltig ist und dass einfach eine sehr bildreiche Geschichte existiert. Da wird nicht viel geredet im Grunde, sondern es ist viel zu sehen auch. Das geht also natürlich bei den Zyklopen los. Das ist die Verwandlung in die Schweine. Das ist auch letztlich Odysseus an den Mast gefesselt und so weiter. Das sind alles ganz starke Bilder, die so eine Urkraft haben, die im Film offensichtlich immer stark funktioniert. Andersrum gesagt, ich habe keine wirklich schlechte Odysseus- oder Odyssee-Verfilmung bis jetzt gesehen. Die haben alle in irgendeiner Art und Weise ihren Reiz.
Das würde natürlich erklären, warum der Film so viele abholt. Da sind erstmal die von der Bildgewalt angesteckten Zuschauer, denen es reicht, wenn da bildreich Abenteuer in Szene gesetzt werden. Und es sind eben die Smart Viewer, die
Mit dem Leuchtstift.
mit dem Leuchtstift, die dann von Aufklärung schwafeln und in dem Film auch die Kunst des Erzählens beleuchten. Denn
Ja.
da würde ich einen Gegenakzent setzen. Ich finde schon, in der Odyssee und vor allen Dingen in dem Film von Nolan wird gezeigt, wie das überhaupt geht, so eine Geschichte zu erzählen. Und zwar nicht von A über B nach C,
Ja.
sondern auch verwickelt und verwackelt mit vielen
Ja.
perplexing Plots.
Wobei das doch auch im Homers Text so ist. Der hat ja auch nicht von A bis Z das durcherzählt, sondern Odysseus strandet irgendwann auf dieser Insel, die übrigens hier gar nicht vorkommt bei Nolan, ne? Wie heißt die? Laistrygonen? Bei den
Bei den
Laistrygonen,
Lästrigonen.
ne? Und Nausikaa hört ihm zu, der König hört ihm zu und dann erzählt der seine Abenteuer ja. Und das ist ja eigentlich so, dass man dann ja auch schon so eine indirekte Perspektive hat. Also das ist ja letztlich auch ein unzuverlässiger Erzähler dann. Der erzählt von seinen Abenteuern und wie groß der sich da macht und wie listig der sich dann darstellt. Das ist ja dann die Frage. Und das ist auch ganz achronologisch erzählt und das geht ja auch in dem Film fast ganz hinten los und dann geht es wieder nach vorne und hin und her. Und das ist aber bei ganz vielen Filmen so. Und selbst der kommerziellste Film von 1954 mit Kirk Douglas, diese italienische, hauptsächlich eigentlich italienische, mit USA dann Koproduktion, erzählt nicht chronologisch. Das hat die Odyssee eigentlich fast in der DNA. Dass man nicht von A bis Z erzählen kann, sondern dass man hin und her springen muss.
Ja, nur ich würde widersprechen bei dem Eindruck, Odysseus sei als Erzähler unzuverlässig. Ich denke schon, er lügt, aber seine Listen haben einen Plan. Und das, was er erzählt, wird auch von anderen mehr oder minder beglaubigt. Die Geschichten machen die Runde in der damaligen griechischen Welt. Das heißt, warum vertrauen wir uns diesem Erzähler überhaupt an? Wir wissen ja, und das sagt er auch selber, dass er ein listenreicher Mann ist. Aber er lügt ja, wie gesagt, mit einer Idee, zum Beispiel was diese Figur des Sinon angeht, der bei dem Pferd zurückbleiben muss. Da ist es so, das ist mir auch erst beim zweiten Mal schauen aufgefallen, Sinon gilt in den Lexika der Mythologie und bei den Philologen immer als Sinon der Lügner. Aber Sinon konnte gar nicht anders als lügen. Das war der Grieche, der zurückbleiben musste bei dem trojanischen Pferd
Ja.
und den Trojern beglaubigen musste, dass das Pferd ein Weihegeschenk der Göttin Athene sei.
Ja.
Bisher war die vorherrschende Meinung, Sinon wusste natürlich, dass Griechen im Pferd waren und hat das nicht verraten und ist getötet worden. Nolan interpretiert das so, Sinon wusste nicht, dass keine Personen in dem Pferd waren. Odysseus hat ihm diese Wahrheit vorenthalten. Die Begründung wird auch genannt. Odysseus sagt, Sterbende sagen die Wahrheit. Er hat
Ja.
also Angst, dass Sinon unter der Folter
Ja.
das Pferd entlarvt.
Das ist ein interessanter Aspekt, wobei ich jetzt nochmal auf das Visuelle komme, gerade bei dem Pferd. Da bin ich dann auch nochmal bei dem Wasser, was ein bisschen in den Wein gekippt werden könnte. Ich finde das Pferd äußerlich echt zu elaboriert. Also, was hat das für eine merkwürdige Form, beziehungsweise was macht das Pferd für eine Geste? Und ich fand es total unglaubwürdig, dass man so etwas an einem Strand irgendwie zusammenzimmern kann. Also, das ist ja die Mannschaft von Odysseus oder die Truppen bauen das ja irgendwie. Und wer hat sich dieses merkwürdig sich aufbäumende und strampelnde Pferd ausgedacht, da fand ich eigentlich fast alle Darstellungen, die ich ansonsten davon gesehen habe, irgendwie glaubwürdiger. das muss ich sagen. Also das, die äußere Form des Pferdes fand ich sehr fragwürdig. Sieht zwar cool aus, toll, gerade bei diesen großen IMAX-Bildern hat man natürlich dann den Strand und diese Figur und so weiter. Aber da habe ich so ein bisschen so ein Fragezeichen über dem Kopf gehabt und gedacht habe, was soll das denn? Andererseits ist genau das Gegenteil der Fall, wenn man ins Pferd schaut. Da ist natürlich zum ersten Mal wirklich zu sehen, dass das Not und Elend war, was da im Pferd passierte. Nämlich, da wird ja gesagt, wir sitzen hier in unserer eigenen Pisse und es wird gezeigt, wie die da leiden, ertrinken und so weiter. Das ist eine Perspektive, die habe ich so noch nirgendwo gesehen, dass man tatsächlich mal an die Situation, die konkrete haptische Situation denkt und die auch zeigt und darstellt.
Diese Enge, diese Bedrängnis im Pferd ist tatsächlich sehr imponierend dargestellt. Das gibt es bei Homer nicht. Das gibt es deswegen nicht, weil Homer kein psychologischer Erzähler war. Das war vor so langer Zeit, wo Psychologie noch keine Power im Erzählen hatte. Auf der anderen Seite hat aber das Making-of des Pferdes einen Sitz im Epos. Homer schildert, wie die Griechen an diesem riesigen kleinen asiatischen Strand jahrelang lagerten und auch Schiffe verloren haben aus den Planken.
Ist das in der Odyssee oder in der Ilias?
In der Ilias wird das geschildert. Okay. Also nicht direkt in der Odyssee, aber die beiden Werke hängen ja relativ eng zusammen. Die Odyssee ist das jüngere Werk von Homer. Und da wird auch gezeigt, dass Odysseus nicht nur der Listige und Lügenreiche ist, sondern auch der Handwerker. Also gar nicht der stählerne Krieger und der Abenteurer, sondern auch einer, der im Großen die Idee für so ein künstliches, überdimensioniertes Pferd hat und auch im Kleinen sich selber ein Floß zimmern kann. Mhm. Könige brauchen sich keine Schiffe zu zimmern.
Mhm. Ja, okay. Was sagst du zu der Form des Pferdes? Hat dich das nicht irgendwie ein bisschen überrascht?
Mich hat überrascht, dass das Pferd diese Richtung zum Himmel hatte, sowohl als es in der Flut stark, wie auch nachher, als das in Troja aufgerichtet wurde. Mhm. Da habe ich auch noch keine Deutung. Also wenn es ein Weihgeschenk für die Götter ist, ist es logisch, dass der Blick nach oben geht zum Olymp. Aber es gibt ja keine Götter in dem Film. Die Menschen haben den Krieg und die Vernichtung der Stadt selbst verschuldet.
Mhm. Ja, und dann, um das noch zu Ende zu erzählen mit dem Pferd, wenn es dann tatsächlich in die Stadt geschafft wurde und die Nacht hereinbricht und die dann da rauskommen, finde ich, sind die alle erstaunlich gelenkig und beweglich. Also da hätte ich mir fast gewünscht, dass die sich dann auch erstmal strecken und recken müssen, ehe die loslaufen und jetzt Troja vernichten. Das sind so Kleinigkeiten, die mich dann tatsächlich stören. Also einerseits versucht er unglaublich realistisch zu sein und das wirklich spürbar zu machen, wie es da in diesem Pferd zugeht. Und andererseits kommt dann aber wieder so ein ganz klassisch ikonisches Bild, wie dann die Klappe sich öffnet und die da raushüpfen und einfach nur die starken Krieger sind.
Gut, im Filmflow fragt man sich natürlich, wie geht das jetzt weiter, wie schnell öffnen die das Tor für die wartenden Griechen, aber dass die ohne Muskelkater rauskommen, ist wirklich etwas befremdend.
Das sind so kleine Ecken, die der Film für mich schon hat. Ne? Das ist aber wahrscheinlich wirklich so gar nicht zu verhindern, dass es dann so Widersprüche gibt, die man dann auch irgendwann mal wahrnimmt.
Entschädigt wird man natürlich durch die Schnitttechnik von Nolan, als die Griechen dann am Tor sind und das von innen öffnen, sieht man in einer Großeinstellung, wie die Riegel weggeschoben werden. Und Odysseus veranlasst also, dass das Tor von Troja geöffnet wird. Und im Gegenschnitt später wird auch mit einer Großeinstellung gezeigt, wie der Palast, wie die Türen im Palast in Ithaka von innen verriegelt werden. Mhm. Auch das auf Odysseus Anordnung. Mhm. Das heißt, zunächst lässt er die Mörder rein und dann sperrt er die Freier, die ja auch potenzielle Mörder sind, ein.
Ja, auf der Bildebene sind mir einige von diesen Detailmotiven aufgefallen. Also natürlich die Nadel von Penelope, die mehrfach groß ins Bild gerückt wird und auch dieses Los des Bruders, der dann sozusagen ausgetauscht wird bei der Rekrutierung für den Trojanischen Krieg. Das kommt ja auch mehrfach vor bis zum Schluss, wo dann der Robert Pattinson das schlucken muss.
Ja, vielleicht höre ich da das Gras wachsen, aber wenn man diese beiden Details, das Los und auch die Athene-Figur mit dem Pferd vergleicht, das sind alles aufrechte Figuren, also im Bild vertikale Linien, die nach oben zeigen, aber in einen leeren Himmel, denn da gibt es keinen, der antworten und erklären kann, was unten los ist.
Okay, da sind wir natürlich jetzt wirklich auf einer fast theologischen Ebene. Das ist vielleicht für ein späteres Gespräch auch nochmal ganz interessant. Ich würde ganz gerne ein bisschen näher am Film bleiben, beziehungsweise auch an einzelnen Episoden. Vielleicht können wir noch zwei oder drei kurz mal ansprechen. Für alle, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, war die Circe-Episode besonders. Ich fand die auch sehr gelungen, erstens wegen der Darstellerin, die das sehr gut macht, Samantha Morgan, glaube ich, heißt sie. Und das, was natürlich auffällt, ist die Verwandlungsszene. Da gibt es nicht mal eine weiche Blende und dann sitzen da oder liegen dann am Boden Schweine rum oder so, sondern das ist richtig Arbeit, so ein Schwein aus dem Mann zu holen. Und das wird gezeigt. Und das fand ich sehr erstaunlich. Das fängt ja schon an mit der Art und Weise, wie die essen, wie die sich über das Essen hermachen und wie die dann ihren Verstand quasi auch schon verloren haben beim Essen. Und dann wird Circe ja wirklich für mich so interpretiert, dass die fast ein bisschen müde und widerwillig sagt, okay, dann mache ich das jetzt, damit ich die Typen irgendwie loswerde. Das war so meine Wahrnehmung von dieser Szene. Ich fand die sehr beeindruckend, weil die so ganz anders war, wie das, was man so normalerweise kennt. Das ist eine geschundene Frau, die sich wehrt.
Das ist absolut posthumerisch dargestellt, finde ich. Circe ist eine MeToo-Figur, die auf die Barrikaden geht, übrigens auch mit Gesichtern arbeitet, sie verformt das.
Ja.
Und offenbar ist das auch beim Dreh so gewesen, dass das ohne großartige Animation wirklich sehr viel Handarbeit und Knetmasse war, die da bewegt wurde.
Ja. Ja, das Schwein aus dem Mann zu holen, ne? Das war die Aufgabe. Und das wird hier ohne CGI, ohne großartige Computertechnologie ganz klassisch auch gemacht, mit einfach Kamerafahrten an, ich sag mal, Säulen oder Leibern vorbei, die kurz den Blick verdecken und dann wird wieder deutlich, dass eine Veränderung stattgefunden hat und so. Das war klassisches altes Filmhandwerk und gleichzeitig eine neue Interpretation dieser Szene.
Die Kalypso fiel im Gegenzug etwas ab. Das war halt auch eine Dulderin, die Odysseus mit dem Vergessen an sich gefesselt, aber dann am Ende auch mit den Möglichkeiten heimzukehren entlassen hat.
Ja, ich fand auch, also das ist alles ein bisschen wenig zwingend, was mit Kalypso da gezeigt wird. Auch ja, dieser Zeitraum von 7 Jahren, der wird mir auch nicht so richtig deutlich. Das ist ja eh in der ganzen Odyssee immer so eine Merkwürdigkeit. Das heißt immer, der war 20 Jahre von zu Hause weg und 10 Jahre auf einer Irrfahrt, aber 7 von diesen 10 Jahren war halt bei Kalypso und hat es sich gut gehen lassen. Diese 7 Jahre werden erzählerisch eigentlich eher nicht so spürbar, finde ich.
Es sei denn, man verbindet das mit der von dir eben erwähnten Nausikaa, mit der phönizischen Königstochter, die Odysseus in der Rahmenhandlung aufnimmt, wo er dann seine Geschichte erzählt. Mir schien es so, als ob Nolan die beiden Figuren verschmolzen hätte. Mhm. Also in der Kalypso steckt sehr viel von dieser Königstochter Nausikaa, bei der Odysseus dann auch zu sich selber kommt. Die Erinnerungen laufen wieder an und bei ihm wird wirklich das Bedürfnis erkennbar, ich will wieder nach Hause.
Wenn ich mich nicht ganz irre, ist in dem Film von 54 sogar die Nausikaa, nee, Entschuldigung, die Kalypso, die gleiche Schauspielerin wie Penelope.
Aha.
Da wird das nochmal ganz anders gedeutet. Also da hat Odysseus sozusagen schon das Gefühl, er sei zu Hause.
Ja, wobei sich da natürlich auch die Frage stellt, wie treu ist Odysseus eigentlich? Lotus hin oder her? Im Mythos hat er auch übrigens mit Circe ein Kind, Telegonos. Er war lange genug bei diesen beiden Zauberinnen, bei Circe wie auch bei Kalypso, um da eben auch das zu machen, was in der Kritik offenbar manchmal vermisst wird, nämlich eine Affäre zu haben.
Ja, also die Emily Wilson, die Übersetzerin, hat ja das sehr stark kritisiert, dass da überhaupt nichts in Sachen Sexualität zu sehen ist.
Was etwas befremdet, denn Homer malt das mit den Mitteln seiner Zeit natürlich am Ende sehr stark aus, dass er die Freuden, die der heimkehrende Ehemann nach fast 20 Jahren mit seiner Frau im Bett erfährt, dass für diese Freuden das gleiche Beiwort benutzt wird wie für das Erzählen. Also das sind beides erfüllende und bewegende und hochbefriedigende Momente, die sowohl das Miteinander schlafen wie auch das Erzählen
Ja,
begleiten.
und das Bett spielt ja auch eine große Rolle am Schluss eigentlich, ne? Also in der Homer-Version, sage ich mal, das ist ja auch nur eine Version von vielen, was vorher mündlich überliefert wurde. Und da gibt es doch den Test, dass Penelope Odysseus nochmal testet, indem sie ihn bittet, das Bett zu verrücken. Und dann sagt er, das geht gar nicht, wir haben unser Haus doch um dieses Bett gebaut und das ist doch das Zentrum. Und das ist natürlich schon auch ein Hinweis darauf, dass das Verhältnis, das körperliche Verhältnis zwischen den beiden eine große Rolle spielt.
Ja, definitiv. Nur diese Bettszene hat Nolan ausgespart. Die gehört ja mit zu dem Kosmos von Wiedererkennungsszenen, die ein ganz wichtiges Element in der Odyssee sind. Und
Die
bei den,
Narbe und der
richtig,
Hund
die
und
Narbe
so,
und der
ja.
Hund. Und diese Hundeszene fand ich sehr beeindruckend. Der Hund liegt auf dem Misthaufen. Es wird gerade noch so ein Schwanzwedeln gezeigt.
Einmal darf er wedeln, ja.
Ja. Und dann gibt Odysseus sich seinem Sohn zu erkennen, weil er sagt, der Hund soll auf dem Hügel begraben werden. Telemach, der
Ja.
Sohn, weiß genau, das ist der Hügel, auf dem er den Hund sozusagen aufgenommen hat. Und ich muss sagen, die Szene ist sehr bewegend und anrührend, weil sich da Sohn und Vater nicht nur wieder begegnen. Der Sohn hat den Vater ja noch nie live und bewusst erlebt. Der
Ja.
war ein Kleinkind, als
Ja.
der aufbrach.
Das fand ich auch, also so emotional war das, fand ich auch der stärkste Moment des Films, dieses Erkennen, das ist er, von Telemachos. Und fand ich auch sehr gut gespielt, muss ich sagen. Der Tom Holland, als Telemachos, macht seine Sache sehr gut.
Und wird ja am Ende mit dem Thron belohnt.
Ja, was sagst du zum Schluss? Der Weg ins Exil, ist der von Homer auch so vorgegeben?
Zumindest ist er abgesegnet durch die Gesetze der damaligen Welt. Wer das Gastrecht brach und in seinem eigenen Hause Morde begeht, ist zunächst mal ein Fall fürs Exil.
Ja.
Die Freier haben über alle Stränge geschlagen. Da müsste man jetzt Juristen fragen, wie weit die gingen. Der Mord an Telemachos war geplant, aber nicht ausgeführt. Die Vergewaltigung von Penelope war auch ein Vorhaben. Odysseus ist dann rechtzeitig dazwischen gekommen. Aber 108 Freier niederzumetzeln im
Ja,
eigenen Haus,
ist schon was.
ja, rechtfertigt wahrscheinlich nicht, dass der als König nachher da bleiben kann. Und ich fand das Ende trotzdem etwas rätselhaft, denn was ist, wenn der König mit der Königin ohne Thron wieder wegfährt in ein Land, das er gar nicht kennt? Ist das dann der Beginn von neuen Abenteuern oder finden die irgendwann Frieden?
Also ist es nicht so, dass in der Fassung von Homer gesagt wird, er müsse ins Exil, um so weit zu reisen, dass die Menschen sein Paddel nicht mehr erkennen und das als eine Schaufel wahrnehmen, und dann ist er weit genug weg von seinem alten Leben, um da zu bleiben. Ist das nicht ungefähr? Ich habe das so halb im Kopf.
Ja.
Stimmt das ungefähr oder
Ja,
bin ich
also es
ganz
gibt
falsch?
dieses Bild von Odysseus mit dem Ruder. Er soll wieder
Mit
aufbrechen,
dem
er soll
Ruder,
wieder
ja.
ins Exil. Und wenn er dann ins Landesinnere geht und die Menschen das Ruder nicht mehr als Ruder erkennen, also weg sind von den Völkern, dann hat er seinen Weg gefunden. Aber die Frage ist, ob er wirklich so tief ins Landesinnere kommt. Mhm. Und das gibt am Ende ja auch zu denken. Es ist oft in dem Film die Rede von den Völkern von der See, die eine große Gefahr sind, die Städte zerstören, die ein neues Zeitalter nach dem bronzenen Zeitalter einläuten. Und Odysseus ist selber einer von diesen Männern von der See, die kommen, um Städte zu zerstören. Und im Grunde zerstört er ja auch einen guten Teil seiner eigenen Heimat mit den ganzen Todesfällen, die da passieren. Also er hinterlässt verbrannte Erde.
Das ist ja auch, glaube ich, ein sehr starker Moment, wenn Penelope erkennt, wer die Menschen oder die Männer von der See sind oder die Völker von der See sind. Das ist ja, glaube ich, dann so ihre zentrale Erkenntnis.
Das ist im Grunde der Feind im eigenen Mann, der da nach Hause kommt als Zerstörer.
Ja, da sind wir sozusagen auch wieder bei Nolan und Oppenheimer. Ich bin der Zerstörer der Welten. Das ist ja da auch ein zentraler Satz, der am Schluss fällt. Und das scheint schon so etwas zu sein, das den Regisseur als Autor dann offensichtlich irgendwie interessiert, umtreibt oder wie auch immer.
Im Grunde ist es ja eine ethische Frage, wie geht ein vermeintlicher Held, wie jetzt einer der Erfinder der Atombombe oder eben ein Städtezerstörer wie Odysseus, wie geht der mit der eigenen Schuld um? Wie wird die verarbeitet?
Das sehen wir ja dann eigentlich. Ne? Der Film ist eine Art von Verarbeitung, weil er erzählt ja von sich selbst.
Er erzählt von sich selber und er erzählt von einem hoffnungslos traumatisierten Kriegsheimkehrer, der nochmal gezwungen wird zu kämpfen, aber es ist offenbar einer seiner letzten Kämpfe, denn sonst gilt er als großer Dulder und als listenreicher Mensch. Mhm.
Ja, ich denke, wir haben erstmal einen ganz großen Bogen gespannt, jetzt schon mal. Und jetzt würde ich noch vielleicht zwei unterschiedliche Perspektiven so als, nicht Tipp, aber vielleicht als Möglichkeit noch bieten wollen. Hast du noch einen Tipp, was man lesen sollte, wo man sich vielleicht die beste Odyssee-Fassung besorgen kann? Gibt es einen Übersetzer, den du besonders schätzt, wenn man das tatsächlich mal auch als Text haben möchte? Ich hätte auch noch zwei, drei Vorschläge für andere Filme, die man sich anschauen kann.
Ja, also vor allen Dingen im englischsprachigen Bereich gilt die Übersetzung von Wilson als sehr zeitgemäß und trotzdem sprachlich angemessen gegenüber der homerischen Vorlage.
Da hat der Nolan ja auch sehr sich wohl dran gehalten und hat die sehr gelobt. Und trotzdem hat Frau Wilson jetzt in einem Interview wirklich eine vernichtende Kritik des Films losgelassen. Da war nicht viel Solidarität zu spüren mit dem Regisseur. Einerseits und andererseits, also natürlich darf die das machen, andererseits macht es zu einem Zeitpunkt, wo der Film schon ein sensationell großer Erfolg ist und mal so ein bisschen die Balance zu halten und auch zu sagen, naja, man kann das auch alles ganz anders sehen, ist ja völlig in Ordnung, finde ich, oder?
Ja, und die Frage, ob man Homer im Original noch lesen kann, da kommt die junge Generation nicht mehr ran. Nein. Diese Sprache in Hexametern, in vielen Versen, mit diesen endlosen Katalogen, die da aufgelistet werden, passen nicht in unsere Zeit. Es gibt immer noch die sehr gut lesbaren Nacherzählungen, zum Beispiel die von Gustav Schwab, die in verschiedenen Fassungen erhältlich sind.
Ja.
Mein Literaturtipp ist aber ein Buch von dem Heidelberger Gräzisten Jonas Gretlein. Das ist 2017 erschienen und heißt Die Odyssee, Homer und die Kunst des Erzählens. Gretleins These lässt sich sogar noch etwas erweitern. Für den ist Odysseus so etwas wie der erste Serienheld der gesamten Weltkultur. Also
okay.
Odysseus als episodischer Held wider Willen, der gegen viele Gegner und letztlich auch gegen sein eigenes Ich kämpft.
Ja. Da kann ich natürlich gleich anschließen, apropos Serienheld. Es gibt, wie ich finde, eine sehr gelungene Verfilmung der Odyssee tatsächlich als Fernsehserie aus dem Jahr 1969, eine italienische Produktion. Da gibt es, glaube ich, 8 Folgen. Und da wird sehr ausführlich eigentlich die ganze Odyssee erzählt, überzeugend gespielt Und mit sehr zurückhaltenden Mitteln, aber zum Beispiel die Polyphem-Episode wird auch tatsächlich umgesetzt mit Tricks. Und Mario Bava, ein sehr bekannter italienischer Regisseur, hat da geholfen dabei, das zu visualisieren. Und das ist auch meiner Meinung nach bis heute sehr gelungen. Und was diese Serie hat, was die Odyssee von Nolan gar nicht hat, die hat Mittelmeer-Flair. Ich finde ja, dass der Nolan-Film eher aussieht wie so eine nordische Sage. Das ist mir alles ein bisschen düster und du sagtest letztens schon mal, da schneit es auch zwischendurch. Das ist nicht das, was ich so im Kopf hatte, wie eine Irrfahrt über das Mittelmeer eigentlich aussieht, was wir bei Nolan sehen. Das ist in dieser alten Serie, weil die an Originalschauplätzen auch gedreht haben, aber dann eben nicht mit viel Farbkorrektur im Nachhinein das alles noch düsterer hingekriegt haben, ist das, finde ich, fast authentischer, wenn man bei der Odyssee von Authentizität überhaupt reden darf. Das also kann ich nur empfehlen, 1969 erschienen oder 1968 und Franco Rossi oder Rossi heißt der Regisseur, aber da gibt es einige Co-Helfer, die da mit dran gearbeitet haben, kann man auf jeden Fall heute noch bekommen und kann man sehen. Vor 2 Jahren gab es ja noch die Rückkehr mit Ralph Fiennes und Juliette Binoche. Eine ganz entgötterte Odyssee, wo auch nur die letzten Gesänge verfilmt worden sind. Das ist dann das Drama eines Kriegsheimkehrers eigentlich. Ein sehr, sehr gelungener Film mit sehr guten Schauspielern, aber weitaus weniger natürlich spektakulär und groß. Das ist jetzt kein Blockbuster-Film, sondern eher fast eine Art Kammerspiel.
Bodo Strauß hat ein Drama geschrieben in den 90er Jahren, das heißt Ithaka, das gilt auch einer Heimkehr. Man muss sich allerdings vor Augen halten, die Hälfte der gesamten Odyssee, 12 von den 24 Gesängen, spielen wieder in Ithaka. Das sind die Verse, die eben Odysseus wieder zu Hause sein lassen, zunächst unerkannt, später erkannt, was sehr viel Raum einnimmt.
Ja, es gab vor 10 Jahren eine Serie, die auf Arte auch lief, so in der Nachfolge oder so in der, ja, in der Welle des großen episodischen Fernsehens. Damals gab es ja so Serien wie Rom oder auch Game of Thrones natürlich. Und da gab es auch eine Odyssee-Version. Die hatten aber nicht so viel Geld wie die Vorbilder und haben das dann auch etwas kleiner gemacht. Und das spielt alles in Ithaka. Oder auf Ithaka. Und das heißt, da ist sehr viel Politik im Spiel. Ich habe leider die Serie noch nicht gesehen, weiß nur, dass das somit die letzte Verfilmung gewesen ist, die man sich getraut hat.
Gibt es grafische Umsetzungen der Odyssee, so im Sinne von Comic oder Graphic Novel heißt das heute?
Du hast eine vor dir, da, wenn du mal guckst. Die Odyssee von, wie heißt der?
Luke Ferry.
Luke Ferry, eine Graphic Novel, die kaum Wünsche offen lässt, finde ich. Ein richtig mächtiges Ding. Kann ich unbedingt empfehlen, wer jetzt auch visuell angesprochen werden möchte und gar nicht nur Text lesen. Das ist die Fassung, wo man da zugreifen sollte. Ist wirklich gelungen. Und für nochmal eine ganz andere Klientel empfehle ich mal was ganz Abseitiges. Es gibt ein altes, klassisches Jugendhörspiel aus dem Jahre 1967, damals auf Europa-Schallplatten veröffentlicht, die Odyssee oder die Irrfahrten des Odysseus heißt das, mit dem wunderbaren Hans Petsch als Erzähler. Und alleine seine Stimme, seine donnernde Stimme und das, was die damals für die Jugend gemacht haben, ist absolut hörenswert. Und ich finde erstaunlich wenig schonend, was die brutalen Szenen angeht. Also das ist ein Hörspiel, das kann man sich auch einfach aus Genussgründen nochmal anhören. Und teilweise, wenn man sich an diese Zeiten erinnert oder das als Kassette im Kinderzimmer irgendwann mal schon mal hatte, das kann man tatsächlich noch immer hören.
Der Erzähler als Donnergott, also wenn es keine schönere Beschreibung dieser mächtigen Wirkung gibt, dann ist es diese, dass das Erzählen ja alle Gattungen angesteckt hat.
Ja, Und die Odyssee ist auch in allen Gattungen zu finden. Und das wird auch nicht die letzte Version gewesen sein, die wir jetzt hier gesehen haben. Herr Musk hat ja schon angekündigt, dass er eine KI-generierte Version produzieren lässt. Da bin ich mal ganz gelassen, was das angeht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwie großartig wird. Aber wir lassen uns überraschen, was das wird. Ich denke, in 10, 15 Jahren spätestens können wir einfach der KI sagen, mach mir doch mal einen Film über die Odyssee aus der Perspektive des Hundes oder der Narbe oder von irgendeinem Nebencharakter, und die KI wird sich dran machen und das dann generieren.
Oder aus der Perspektive des Mittelmeers, was dann allerdings nicht mehr so viel mit der homerischen Sprache zu tun hat.
Eher wenig, ja, aber will nur heißen, das ist ein Stoff, der gibt so viel her, da sind wir noch nicht am Ende. Allerdings mit unserer Sendung sind wir am Ende oder mit unserem Gespräch. Ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Ich weiß, dass wir ganz vieles nicht gesagt haben, aber für heute erstmal vielen Dank, Michael.
Gerne, danke.